Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 15, Predigt von Zack Poonen. Wir schlagen erneut die Worte auf, über die wir in den letzten Tagen und Wochen nachgedacht haben. Matthäus 28, den Vers 20. Lehrt sie, die Jünger, alles halten, was ich euch befohlen habe. Es geht darum, alles zu lehren, was Jesus gelehrt hat, zu tun, was er gelehrt und geboten hat. Das war unser Thema, das wir uns angeschaut haben. Und wir haben uns die Aussagen von Christus angeschaut im Matthäus-Evangelium. Wir sind bis zu Matthäus 5, Vers 19 gekommen. Wir wollen uns heute den Vers 20 anschauen. Wir wollen das, was Jesus gelehrt hat, sehr wörtlich nehmen, weil viele haben es verwässert, haben es so ausgelegt, wie es gar nicht gemeint ist, weil sie nicht in der Lage sind, diesen Standard zu erfüllen, haben sie Gottes Standard auf ihr Niveau reduziert. Wenn immer du etwas siehst in Gottes Wort, was du noch nicht erreicht hast, das höher ist als dein Lebensstil, dein Maßstab, hast du zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du sagen, nun, das bedeutet nicht wirklich das, was hier gesagt wird. Es bedeutet so ganz allgemein, so in diese Richtung etwas, aber nicht genau das. Zum Beispiel, wo es heißt, freut euch im Herrn alle Wege in Philipper 4, Vers 4. Das bedeutet nicht immer, es bedeutet so im Allgemeinen meistens. Jetzt warst du erfolgreich darin, Gottes Wort auf dein fleischliches Niveau herabzuziehen, um dich selbst zu befriedigen und dir vorzugaukeln, dass du es erfüllt hast. Aber ein geistlicher Christ belässt Gottes Wort, wie es ist, und sagt, ich soll mich 24 Stunden im Herrn freuen. Und er erkennt in Demut an, Herr, ich bin noch nicht dort angekommen. Ich freue mich manchmal, meckere manchmal oder meistens, bin häufig zornig, aber ich freue mich nicht immer unter allen Umständen. Ich danke nicht für alles, wie die Bibel sagt. Also erkenne ich das an, bitte bring mich dorthin. Das ist derjenige, der dort ankommen wird. Der andere, der Gottes Maßstab auf seinen Maßstab heruntergezogen hat, wird niemals Gottes Maßstab erreichen, eines Tages in der Ewigkeit aufwachen und entdecken, dass er Gott sein Leben lang ungehorsam war. Es ist gut, Gottes Wort zu belassen, wo es ist, und anzuerkennen, entweder, dass man es nicht verstanden oder noch nicht erreicht hat, aber dass man Hoffnung hat, dort anzukommen. Erinnert euch daran, wenn wir diesen Vers jetzt anschauen, Matthäus 5, Vers 20, alles, was Jesus gelehrt und geboten hat. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Erinnert euch, die Gerechtigkeit der Pharisäer war ein ziemlich hoher Standard. Sie haben die 10 Gebote gehalten. Erinnert euch an den reichen Jüngling, der sagte, ich habe alle Gebote gehalten. Jesus hat das nicht hinterfragt, in Frage gestellt, denn das 10. Gebot konnten sie nicht halten. Niemand konnte das. Die anderen 9, das 10. war ein inneres Gebot, da komme ich gleich noch drauf. Aber sie hielten diese Gebote, sie hielten alle Gesetze des Alten Testaments, über 600 Gebote, die es im Alten Testament gibt. Sie hielten sie, die Pharisäer haben sich gerühmt, dass sie regelmäßig beteten, dreimal am Tag, sie fasteten zweimal die Woche, sie gaben den 10. von allem, was sie verdient haben. Und eure Gerechtigkeit muss das weit übertreffen, bedeutet was? Mehr als dreimal am Tag beten, mehr als zweimal die Woche fasten, mehr als 10% des Einkommens geben. Das ist nicht die Bedeutung. Wir denken immer an Quantität, weil wir ein weltliches Denken haben. Umso weltlicher unser Denken ist, umso mehr denken wir an Zahlen, Statistik, Quantität. Wir richten eine Gemeinde, beurteilen eine Gemeinde nach der Anzahl der Menschen, die dort sind, nicht nach der Qualität, in der sie nachfolgen. Wir denken, dass Jesus gesagt hat, alle werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 30.000 Menschen in einer Gemeinde versammelt sind. Aber das hat er nicht gesagt. Er hat seinen 11 Jüngern gesagt, alle werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr 11 einander liebt. Die Anzahl der Menschen spielt keine Rolle. Liebt einander, das ist die hauptsächliche Qualität, das Merkmal einer wahren Ortsgemeinde von Jüngern. Jesus betont immer die Qualität. Im heutigen Christentum bei den heutigen Missionsgesellschaften, bei den heutigen Megagemeinden werden Zahlen betont. Wie viele Menschen sind dort in unserer Gemeinde? Wie viele Gebiete wurden erreicht? Wie viel sammeln wir im Jahr an Opfer ein? Das sind die Dinge, über die sich die Menschen rühmen. Viele Prediger. In wie vielen Ländern war ich? Wie viele Predigten habe ich gehalten? Wie viele Bücher habe ich geschrieben? Wie viele Fernsehsender senden meine Predigten? Das sind Menschen, über die sich fleischliche Menschen rühmen. Jesus betonte immer die Qualität. Salz, Qualität, Licht, Qualität. Seine Jünger am Ende seines Lebens hatte er 11 Jünger. Ist das eine große Zahl? Aber schaut euch die Qualität ihres Lebens an. 11 Jünger, die die Welt umkrempeln konnten. Wo findet man solche Jünger heutzutage? Die nicht interessiert von einem Geld. Das ist so schwierig, selbst einen solchen Prediger in der heutigen Welt zu finden. Also sehen wir, es geht um Qualität. Jesus meinte Qualität, eure Gerechtigkeit muss in der Qualität die Gerechtigkeit der Pharisäer weit übertreffen. Nicht was die Anzahl der Aktivitäten angeht, die sie tun und die ihr tun sollt. Das hat nichts mit Geld zu tun, es hat nichts mit Gebet zu tun, es hat nichts mit Fasten zu tun. Es geht um die Qualität des Lebens, der Nachfolge. Und dann in den weiteren Versen, fast bis zum Ende der Bergpredigt, erklärt er diesen einen Vers. Wir können sagen, der Großteil der Bergpredigt beschäftigt sich damit, diesen einen Vers zu erklären. Wollt ihr in das Reich der Himmel hineinkommen? Er spricht ganz oft darüber. Gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Vers 3, Vers 6, Vers 10, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und jetzt sagt er, eure Gerechtigkeit muss die Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten übertreffen, wenn ihr in das Reich der Himmel hinein wollt. In welcher Art und Weise? Es gab zwei gute Qualitäten der Pharisäer, die Jesus selbst ihnen bescheinigte. Wenn Jesus das bescheinigen konnte, dann muss ich euch versichern, dass das ziemlich gut war. Ich zeige euch diese beiden guten Qualitäten der Pharisäer, Matthäus 23, die Verse 2 und 3. Matthäus 23, die Verse 2 und 3. Jesus sagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Daher alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht. Was er damit sagt ist, alles, was sie euch sagen, was ihr tun sollt, das tut, ihre Lehre ist richtig, das bescheinigt er ihnen zunächst einmal. Er würde das nicht über die Herodianer sagen, die weltlich waren. Er würde das nicht über die Sadduzäer sagen, die nicht an die Engel oder die Auferstehung der Toten glaubten. Er würde seinen Jüngern nicht sagen, tut alles, was die Sadduzäer euch sagen, denn ihre Lehren waren verkehrt. Aber wenn es um die Pharisäer ging, sagt er, ihre Lehre ist richtig. Das ist etwas, was er ihnen bescheinigt. Das andere, was er ihnen bescheinigt, gegenüber den Pharisäern, finden wir in Matthäus 23, im Vers 25. Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Das heißt, euer äußeres Leben ist sehr gerade, sehr aufrichtig. Das ist etwas anderes, was der Herr den Pharisäern bescheinigt. Ihr äußeres Leben war sehr aufrichtig. Wenn dein äußeres Leben aufrichtig oder gerade ist und die Lehre, die du von dir gibst, alles korrekt ist, dann kannst du immer noch ein schrecklicher Pharisäer sein, der auf dem Weg in die Hölle ist, weil er bescheinigt diesen Menschen in Matthäus 23, wie werdet ihr der Verdammnis der Hölle entkommen? Das sagt er weiter unten in Matthäus 23 im Vers 33. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, die ihr das Richtige lehrt in jeder Beziehung und deren Leben nach dem Äußeren gerichtet total in Ordnung ist, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Denkt ihr, dass er das einigen Christen heutzutage sagen würde? Eure Lehre ist in Ordnung, euer äußeres Leben ist so wunderbar, dass Menschen euch schätzen. Wie werdet ihr der Hölle entkommen, ihr lieben Christen? Wonach hält Jesus Ausschau? Was möchte er sehen? Eure Gerechtigkeit muss die Gerechtigkeit der Pharisäer übertreffen, was die Qualität angeht. Das sind keine netten Wahrheiten, die Christen gerne hören, denn wir sind so oft geknuddelt worden und uns Trost zugesprochen worden und uns versichert worden von einem Prediger nach dem anderen, dass die Sünden vergeben sind. Wir sind auf dem Weg in den Himmel, das Blut Jesu ist alles, was wir brauchen. Nun, es ist besser, dem Wort Gottes zu vertrauen, als dem, was irgendein Prediger dir sagt. Schaut auf das, was Jesus selbst sagte. Wenn eure Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht übertrifft, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen, egal welcher Prediger euch das versichert, dass ihr dort ankommen werdet. Es ist besser, einem Prediger zuzuhören, der euch auf Gottes Wort hinweist und euch die Wahrheit sagt. Seid nicht überrascht, meine Freunde, am Tag des Gerichts. Jetzt erklärt er es. Was ist der Standard, den die Pharisäer aufrecht erhielten? Der Standard des Gesetzes. Es ging um äußerliche Dinge, das Äußere des Bechers. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, ihr sollt nicht morden, das ist gut. Wenn du nicht mordest, in diesem Gebiet, in diesem Bereich, ist das Äußere des Bechers rein. Aber es geht um das Innere des Bechers. Was ist damit los? Die Lehre ist vielleicht richtig. Wie ist es mit dem Inneren des Bechers? Deswegen sage ich euch, nicht nur derjenige, der mordet, wird dem Gericht verfallen sein, Vers 21. Ich aber sage euch, wenn ein Mensch den Samen des Mordes in seinem Herzen hat, das ist Zorn. Mord ist eine Folge von Zorn. Und das ist der Same. Wie eine kleine Eichel, aus der eine große Eiche hervorgeht, ist Zorn der Same, aus der Mord hervorgeht. Und Jesus packte das Problem an der Wurzel. Das Alte Testament kann man vergleichen. Das Gesetz war wie eine Schere, die die Frucht abgeschnitten hat. Immer wieder die schlechte Frucht, die aus dem Baum hervorging. Aber Johannes der Täufer sagte, Jesus ist gekommen mit einer Axt, die an die Wurzel des Baumes gelegt wird. Er ist gekommen, um die Wurzel des Problems zu behandeln. Um ein modernes Bild zu gebrauchen, ist es so, das Gesetz war wie eine Salbe, die man auf eine Wunde strich am Körper irgendwo, wenn sich das zeigte. Das Gesetz hat Menschen davon abgehalten, umzubringen, Ehe zu brechen und so viele andere böse Dinge zu tun. Wie eine Salbe, die man immer wieder einreibt, da ist ein weiteres Problem und man reibt es rauf und am Bein ist eine Stelle, da tut man es rauf und plötzlich entdeckt jemand ein Antibiotikum. Und der Arzt sagt, jetzt müssen Sie nicht weiter mit der Salbe arbeiten. Nehmen Sie das Antibiotikum, das geht gegen die Wurzel des Problems an und das bekämpft die Krankheit, die diesen Ausschlag bewirkt und dann können Sie geheilt werden. Das ist das Werk der Gnade. Gnade geht gegen die Wurzel des Problems an. Er sagt, ich möchte euch sagen, dass Zorn euch dem Gericht verfallen lassen wird. Vers 20 im Alten Testament brachte euch Mord zum Gericht, aber Zorn wird euch genauso schuldig machen in der heutigen Zeit. Das Alte Testament besagte, Mord machte dich schuldig. Im Neuen Testament bist du schuldig, wenn du zornig wirst. Nun, ein Zorn, der nur im Herzen ist, der nicht mal herauskommt aus meinem Mund, ein Zorn, der in deinem Herzen ist, Vers 22, macht dich schuldig. Da ist die erste verkehrte Haltung. Es gibt 9 verkehrte Haltungen, die Jesus ansprach. Und es gibt 9 richtige Haltungen, hinterher über 9 schlechte Haltungen, die Menschen haben können. Und die schlimmste schlechte Haltung ist Zorn. Und wenn du Zorn in deinem Herzen hast, ist es eine verkehrte Haltung und du bist bereits schuldig, nur dadurch, obwohl du nichts gemacht hast, nichts gesagt hast. Du hast nicht deinen Bruder umgebracht, physisch oder mit deinen Worten, aber du hast bereits Schuld auf dich geladen. Und dann, wenn dieser Zorn dazu führt, dass er sich weiterentwickelt, aus dem Überfluss des Herzens, sagte Jesus, spricht der Mund ist wie das Überdruckventil des Inhaltes im Herzen. Wenn Zorn im Herzen ist, wenn das über den Mund herausfließt, dann sagt er, wird es über den Mund überfließen, du sagst etwas, um deinen Bruder zu verletzen in deinem Zorn. Jetzt wirst du vor einem hohen Rat, vor dem obersten Gericht schuldig sein. Vorher warst du nur auf einer unteren Ebene schuldig. Hier gebraucht ihr menschliche Sprache, um zu zeigen, dass es eine wesentlich größere Schuld ist, wenn du zugelassen hast, dass der Zorn bereits sich in Worten ausdrückt gegen deinen Bruder. Wenn du es in deinem Herzen behalten hast, ist das gut, aber du bist immer noch schuldig. Und dann, wenn du das zum Ausdruck bringst, bist du einer größeren Schuld haftig geworden. Wenn du immer noch weitergehst und du deinen Bruder verletzt mit noch schlimmeren, zornigen Worten, dann kannst du Schuld genug auf dich laden, um nicht nur auf einer lokalen und Staatsebene schuldig zu werden, sondern in der Hölle zu landen. Was sagt er? Zorn ist der erste von drei Schritten in die Hölle. Zorn im Herzen ist der erste von drei Schritten in die Hölle. Hast du jemals gehört, dass ein Prediger dir das gesagt hat? Wenn du zornig wirst gegen jemanden, gegen deine Frau, gegen deinen Mann, gegen deine Stiefmutter oder gegen deinen Nachbarn, gegen deinen Chef, jemand, der dir Böses angetan hat, wenn du zornig wirst in deinem Herzen, dann ist aus Gottes Sicht der Same des Mords bereits in dir. Du bist bereits schuldig. Und wenn das dann sich äußert, vielleicht nicht indem du mordest, sondern nur indem du Worte aussprichst bis jetzt, bist du schuldig durch weitere Worte, bist du schuldig genug, um in der Hölle zu landen, ohne jemals diesen Menschen umgebracht zu haben. Das ist der Punkt, wo unsere Gerechtigkeit, die der Pharisäer übertreffen soll, die nur Mord für etwas gehalten haben, was einen Menschen in die Hölle bringt, aber ich sage euch, sagte Jesus. Wir können sagen, dass Mose auf den Berg ging und die zwei Tafeln mit den 10 Geboten herabbrachte. Jesus ging auf den Berg und er hat diese 10 Gebote ersetzt durch die Bergpredigt. Und er sagte, was immer geschrieben steht in diesen Geboten, die Mose bekam auf dem Berg, ich möchte euch den Geist hinter diesen Geboten aufzeigen. Das heißt in Johannes 6, das Wort, was ich euch sage, die Worte, die ich euch sage, sind Geist und Leben. Das Fleisch nützt euch nichts, der Geist ist am wichtigsten. Und er versuchte, hinter das Gesetz zu kommen und zu zeigen, was hinter dem Gesetz eigentlich Sache ist. Gott ist dagegen, dass du zornig wirst deinem Bruder gegenüber. Das ist etwas sehr Ernstes. Und wenn du zornig bist deinem Bruder gegenüber, was sollst du damit tun? Es ist wunderbar, dass der Herr uns eine Lösung aufzeigt. Er zeigt nicht nur das Problem auf, er nennt uns eine Lösung. Ein wahrer Prophet wird nicht nur die Sünde in einem Menschen oder einer Gemeinde aufzeigen, sondern auch für eine Lösung sorgen, eine Lösung aufzeigen, wie ein guter Arzt nicht nur die Krankheit diagnostiziert, sondern uns auch sagt, wie wir geheilt werden können. Deswegen sagt er, ihr müsst Folgendes tun. Wenn du vor Gott kommst, mit deinem Opfer, und dir klar wird, dass du gesündigt hast, du kommst zu Gott und du sagst, Herr, es tut mir leid. Du bringst dein Opfer, deine Gabe, als Wiedergutmachung vor den Herrn, aber das ist nicht genug, sagt er, ich werde das nicht annehmen. Ich werde nicht annehmen, was du als Gabe gibst und wo du um Vergebung bittest. Lass es dort stehen. Geh zuerst zu deinem Bruder, gegen den du gesprochen hast, den du verletzt hast. Lass deine Gabe dort stehen, denn du erinnerst dich daran, dass du deinen Bruder verletzt hast. Geh zuerst und versöhne dich mit deinem Bruder. Vers 24. Dann komm zurück und bitte mich um meine Vergebung. Dann komm zurück und bring mir deine Gabe. Wie viele Menschen machen das überhaupt? Wenn du deine Frau verletzt hast, durch Worte, die du gesagt hast, oder du hast deinen Mann verletzt, durch etwas, was du gesagt hast, oder einen Mitarbeiter oder irgendeinen anderen Menschen. Als Christ, was ist das Erste, was du tun musst? Sobald du dir darüber bewusst bist, dass du einen Fehler gemacht hast, du gehst zu diesem Menschen hin und du sagst, es tut mir leid. Nicht zuerst zu Gott. Der Herr sagt hier, kommt nicht zuerst zu mir. Wir müssen verstehen, was das Gesetz Gottes ist. Du musst zu diesem Menschen gehen, den du verletzt hast, und zwar zuerst. Sonst wird Gott nicht einmal auf dein Gebet hören. Das ist so deutlich und klar. Geh zuerst zu den Menschen und dann erst zu Gott. Versöhn dich erst mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe. Aber Menschen sagen, nun, was ist, wenn ich zu meinem Bruder gehe und sage, es tut mir leid, was ich getan habe, und er vergibt mir nicht. Deine Verantwortung ist vorbei. Das ist zwischen ihm und Gott. Wenn er daran festhält, dann ist das sein Problem. Aber deine Verantwortung ist vorbei. Du musst ihn nicht zwingen, dir zu vergeben. Du musst dein Bestes tun, um deine Schuld ihm gegenüber aus dem Weg zu räumen, weil du gegen ihn gesündigt hast. Und was dich angeht, ist deine Versöhnung abgeschlossen, wenn du deinen Teil erfüllt hast. Was er mit seinem Teil tut und dir nicht vergibt, das steht zwischen ihm und Gott. Denn jemand, der einem anderen nicht vergibt, wird in der Hölle landen, aber das ist nicht dein Problem. Du musst deinen Teil übernehmen, um Vergebung bitten und dann zu Gott kommen und deine Gabe bringen. Sonst sagt er, wenn du das nicht tust, dann wirst du schließlich in der Hölle landen. Das bedeutet, ins Gefängnis geworfen zu werden. Du wirst niemals in der Lage sein, da herauszukommen. Bis du den letzten Cent bezahlt hast, zu spät, wenn du in der Ewigkeit bist, kannst du nicht mehr um Vergebung bitten. Deswegen müssen wir unsere Probleme mit Gott und Menschen jetzt klären. Der Apostel Paulus sagte einmal in der Apostelgeschichte 24, in Vers 16, in Apostelgeschichte 24 sprach er zu Felix in einer Verhandlung. Er sagte Felix, in Vers 15 zunächst, ich habe die Hoffnung zu Gott, sagt er, auf die auch sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Ich glaube, dass ihr alle, die ihr wiedergeborene Christen seid, glaubt, dass es zwei Auferstehungen gibt. In der Offenbarung ist die Rede von der ersten und der zweiten Offenbarung. Jesus sprach in Johannes 15 über die Auferstehung der Bösen, die Auferstehung der Gerechten. Und hier sagt er auch, es gibt eine Auferstehung der Gerechten und der Bösen. Menschen sterben, eines Tages werden sie auferweckt werden, die Gerechten und die Ungerechten. Und er sagt, ich möchte als Gerechter auferweckt werden, nicht als Ungerechter. Und damit das geschehen kann, dass ich als Gerechter auferstehe, was tue ich? Im Lichte dieser Tatsache, weil das wahr ist, dass es diese beiden Auferstehungen geben wird, und ich möchte sicherstellen, dass ich als Gerechter auferstehe, deswegen tue ich mein Bestes. Er sagt nicht, ich vertraue dem Herrn, mir die Sünde zu vergeben. Das ist wunderbar. Errettung geschieht nur durch den Tod Jesu Christi. Aber ich tue mein Bestes. Ich übe mich darin, alle Zeit, rund um die Uhr, alle Zeit bedeutet 24 Stunden am Tag, immer ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Nicht nur vor Gott. Er arbeitet daran, 24 Stunden, 7 Tage die Woche mein Gewissen unverletzt zu halten, vor Gott und vor Menschen. Wir sehen ein Beispiel davon in dem vorherigen Kapitel, wo er den Hohepriester anschrie, und sobald er merkte, dass es verkehrt war, sofort danach hat er um Vergebung gebeten, in Apostelgeschichte 23. Und das steht dort in den Worten, die wir hier finden. Zunächst einmal, versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe. In Epheser 4, 31, deswegen haben wir so eine massive Ermahnung in Epheser 4, 31, es heißt dort, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei sei von euch weggetan. Worte sind sehr wichtig. Der eine Ort in der Schrift, wo darüber gesprochen wird, dass der Heilige Geist betrübt wird, darüber, dass der Heilige Geist verletzt wird, dass er traurig gemacht wird über deine Lebensweise. Da geht es um unsere Worte, Epheser 4, 31, nein, 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und worum geht es in den Versen davor, im nächsten Vers dann? Es geht um die Worte, die wir aussprechen. Kein faules Wort, schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Das bedeutet es dort, dieses Wort, kein verfaultes Wort, kein faules Wort, kein schlechtes Wort soll aus deinem Mund kommen. Nur was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade gebe, und betrübt nicht den Heiligen Geist mit euren Worten. Und daher, ich möchte das hier etwas anders formulieren, alle bitteren Worte, alle zornigen Worte, alle wütenden Worte, alle lauten Worte, alle lästernden Worte sollen von euch abgetan werden mit allen Worten voller Hass, Worte der Tratscherei, alle bitteren und lauten und gehässigen Worte, wo man schreit und hasst und wo man tratscht, sollen von euch weggetan werden. Das betrübt den Heiligen Geist. Wie sehr? All diese Worte, Vers 31, alle diese Worte sollen von euch weggetan werden. Ich möchte euch fragen, meine lieben Freunde, wer von euch hat das Wort Epheser 4, 31 wörtlich genommen und glaubt, was Jesus sagt, dass unsere Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Pharisäer übertreffen muss? Es reicht nicht zu sagen, ich habe keinen Menschen umgebracht. Bin ich zornig geworden auf Menschen? Habe ich meinen Zorn durch Worte des Hasses und Bitterkeit ausgedrückt? Ich möchte etwas klären. Wenn du laut gegenüber deinen Kindern bist, dann ist das vielleicht nicht unbedingt Zorn. Es kann vielleicht daran liegen, dass die Kinder dich nicht ernst nehmen. Es ist so, wenn jemand 100 Meter weg ist von dir, dann musst du lauter sprechen. denn sonst wirst du nicht gehört, du bist nicht deswegen wütend. Genauso kann das Kind neben dir sitzen und du sagst dem Kind etwas, aber in seinem Denken ist dein Kind 10 Meilen entfernt. Du sprichst lauter, du bist nicht zornig, ich muss das hier differenzieren, ohne Zorn lauter zu sprechen und im Zorn laut zu sprechen. Rechtfertige dich nicht damit, frag dich selbst, ob du Zorn in dir hast. Du kannst dich nicht hier rechtfertigen, wenn du das gegenüber Erwachsenen tust, gegenüber deiner Frau, deinem Mann. Denn wenn du deine Stimme erhebst und mit einem Erwachsenen sprichst, ist es fast unweigerlich ein Zeichen des Zorns. Lass uns darum bitten, dass der Heilige Geist uns hilft, allen Zorn abzulegen. Bezeichne diesen Zorn als Mord und leg das ab aus deinem Leben, damit wir unserem himmlischen Vater gefallen können, dass unser Licht vor den Menschen scheint und sie unsere guten Worte sehen und unsere guten Werke und Gott verherrlichen für das, was er in unserem Leben getan hat. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das uns höher hebt, für deine Berufung, weiter nach oben zu kommen, von dem niedrigen Maß, auf dem wir leben. Wir wollen Menschen in der ganzen Welt lehren, den Jüngern beibringen, alles, was du uns geboten hast. Danke für diese Gelegenheit dafür, in Jesu Namen. Amen.